Herzlich willkommen zurück zu einer neuen wunderbaren Folge von Unplugged, hier mit mir und mit dem Frank. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Hallo Chris.
Na, wie geht's dir? Wir haben uns ja doch schon wieder länger nicht gehört. Anderthalb Wochen ist jetzt her, haben wir
ja
festgestellt.
Ja, ja, ja. Es hat sich leider dieses Mal ein wenig verschoben, aber es endet nicht. Mir geht's soweit gut, und dir?
Ich habe total den Disconnect gerade, weil wir an einem Dienstag aufnehmen, nicht am Freitag wie gewohnt. Mein Hirn macht das nicht mit, Frank. Das können wir so nicht machen.
Ach, es tut mir leid.
Alt. Frank, wir haben eine ganze Menge geguckt innerhalb der letzten anderthalb Wochen, ne? Also mehr, als ich normalerweise innerhalb von einer Woche gucke, muss ich zugeben. Bei mir waren es eher so ein paar alte Filme und ein neuer Film. Einen neuen Film habe ich geguckt. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich habe zwei neue Filme und drei alte Filme geschaut.
Oh, ein Film mehr als ich. Okay, okay. Was hast du denn geguckt? Wir können ja mal abwechseln. Komm, wir wechseln mal ab, einfach mit den Namen.
Okay, ich habe, wir hatten es gerade eben schon kurz vorher gesagt, im Original heißt der Kiss the Girls von 1997 mit Morgan Freeman, ein Thriller, der in Deutschen Denn zum Küssen sind sie da geschaut.
Denn zum Küssen sind sie da klingt halt einfach wie so eine Rom-Com, ja, mit Heath Ledger.
Ja, genau. der dritte Teil.
Ja, wirklich, das ist ganz anstrengend. So, ich habe 65 geguckt mit relativ neuer Film mit Adam Driver jetzt muss ich gerade nach dem Namen gucken. Er steht hier natürlich wieder nicht. Ist im Endeffekt nur mit zwei Schauspielern, mit Adam Driver und einer anderen jungen Schauspielerin, die ich eigentlich unbedingt nenne. Ariana Greenblatt heißt sie. Ariana Greenblatt. Und eigentlich spielen nur diese beiden Schauspieler mit. Und ich sag mal so, sie sind unter Dinos.
Mhm.
Aber, also
den Trailer gesehen.
Ja, den Twist habe ich, also es ist kein Twist quasi, weil das kommt so in den ersten 5 oder 10 Minuten vor. Und zwar ist Adam Driver und auch seine Begleitung sind im Endeffekt außerirdische Zivilisationen, die vor 65 Millionen Jahren gelebt haben und quasi notgelandet oder havariert sind auf der Erde. Zur Zeit der Dinos halt. Also, ne, und das wird aber relativ, also wird schon am Anfang gesagt, so, hey, ja, vor einiger Zeit sind andere Völker irgendwie durchs All geflogen, bliblablubbidiblub. Und es wird dann relativ schnell klar, dass das halt kein Mensch ist per se. Ist aber ein ganz netter Film gewesen, muss ich sagen. Aber die Ariana Greenblatt, was die an die Wand spielt, die hat den Adam Driver einfach an die Wand gespielt. Ohne Scheiß. Diese junge Frau, ich hoffe, dass wir noch ganz viel von der sehen.
Ich muss ja sagen, dass ich von Adam Driver gar kein großer Fan bin. Also ich mag ihn eher in so Komödien, sowas, wo er sich selbst nicht so ernst genommen hat, als in den Star Wars Filmen oder den anderen Filmen, die er so gemacht hat, irgendwie.
Also
war das nicht so mein, ist der nicht so mein Cup of Tea? Ich weiß auch nicht,
warum. Ja, ich finde den per se ganz sympathisch. Ich sehe den gerne. Ich fand nur bei Star Wars irgendwie, ist es immer so ein bisschen, okay, er ist jetzt, Spoiler, er ist der Sohn von Han Solo und Leia. Und der sieht ja keinen von beiden ähnlich. Und
nee,
dann frage ich mich auch so, ist er wirklich der Sohn von Han?
Also ich mag eigentlich von ihm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube, das ist Saturday Night Live, dieses Parodie von Undercover Boss.
Nee, ja, ich kenn's nicht. Nee.
Das ist so gut einfach. Da spielt er quasi Kylo Ren, aber er ist auf dem Tod, ist oder auf diesem, keines ist ja nicht der.
Ah, doch, das habe ich eben schon mal bei TikTok gesehen, ja.
Und er läuft halt die ganze Zeit da rum und er ist einfach lustig. Also ich mag halt, dass er halt quasi sich selbst nicht so ernst nimmt. Es gab noch irgendeinen Film mit, ich glaube, Tommy Lee Jones sogar irgendwie, was auch so ein bisschen so eine Horrorkomödie war. Da habe ich ihn ganz gerne gesehen. Also so per se finde ich ihn halt schon sympathisch, aber irgendwie, ich habe ihn halt so die ernsten Rollen, nehme ich ihn irgendwie nicht so ab,
ja,
keine Ahnung.
Ja, ja. Er hat ja auch bei, war das diese Gucci oder war das, also auf jeden Fall so eine
Gucci
war das, ne?
Ja, genau,
spielt auch mit. Genau, da spielt er ja auch relativ tragende Rolle auch, glaube ich. Aber ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen. Genau, aber so 65, um das ganz kurz zu Ende zu führen, weil da muss man auch nicht weiter drüber reden, ist ein netter Film. Ich habe mir 3 Sterne hingegeben, den kann man sich gut mal geben. Vor allem, wenn er dann mal wirklich im freien Streaming ist. Spielen wirklich nur 2 Leute mit. Im Endeffekt Evan Driver und die Ariana Greenblatt. Und die Ariana Greenblatt ist, glaube ich, jetzt 16 oder so. Die spielt wirklich wirklich gut. Ich hoffe, dass wir noch ganz viel von der jungen Frau sehen, jetzt hoffentlich nach den Streiks, weil die wirklich, die hat mich total überzeugt. Also wenn, es würde mich sehr freuen, wenn die mal so einen Durchbruch hat, wie jetzt zum Beispiel Jenna Ortega oder sowas, dass die halt vielleicht für irgendeinen Streamingdienst eine sehr geile Serie oder sowas macht, dass die mal so ein bisschen ausspielen kann, was sie kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, der Film ist relativ straightforward. Da ist kein großer Twist drin und so weiter. Oh ja, Mensch, rate mal, was die letzte Bedrohung am Ende ist. Es ist A, ein T-Rex und B, der Komet, der die Dinosaurier zum Aussterben gebracht hat. Was weird ist, weil soweit ich meine Informationen liegen, hat der T-Rex nicht mehr gelebt, als der Komet runterkam. Aber ich mag da auch falsch liegen. Aber hey.
Ich habe damals nicht mit denen gesprochen, ich kann das auch nicht sagen.
Mit dem T-Rex? Mhm. Ja, okay. Dann schade, verpasste Chance. Aber gut, das war es auch schon dazu. Mehr muss man zu 65 gar nicht sagen. Ich würde ihn mir nicht kaufen, ich würde mir auch nicht zwingen. Ich hatte mir den jetzt geliehen auf Amazon, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es sei denn, man weiß wirklich gar nicht, was man gucken soll und hat die, ich glaube, 4 Euro oder 5 Euro übrig. Ansonsten warten, bis er im freien Streaming zu bekommen ist. Was ist denn der nächste Film, Frank? Was hast du noch?
Ich habe den Manchurian-Kandidat geschaut. Denzel Washington in einer. Ich mag ja Denzel Washington generell. Also, ich glaube, es gibt keinen Film mit Denzel Washington, den ich irgendwie nicht gut finde.
Okay.
Ich finde den halt irgendwie als Schauspieler, keine Ahnung. Irgendwas hat er an sich, was ich irgendwie cool finde. Spielt auch übrigens Meryl Streep, John Voight mit, also Vater von Angelina Jolie. Mhm. Und Liev Schreiber, den ich sehr, sehr gerne sehe, der aber immer wieder irgendwie untergetaucht ist. Ich weiß nicht, irgendwas finde ich an dem cool, dass ich den einfach gerne sehe. Hat damals auch in Scream mitgespielt. Geht eigentlich mehr oder weniger darum, Soldaten, die einer Gehirnwäsche unterzogen werden und die versuchen quasi einen Kriegshelden in Anführungszeichen zum Vizepräsident zu bekommen und dann irgendwie quasi durch die Gehirnwäsche die Macht zu übernehmen, wenn das mal, das ist jetzt wirklich mal ganz
das ganz klingt extrem so ein bisschen wie so ein Verschwörungsmythos, ey.
Ja, es ist extrem, extrem runtergekommen. Es ist halt so ein Polit-Thriller aus 2004 und ist aber ganz gut gemacht. Also ist jetzt kein Überflieger. Ich habe den auch 3 Sterne gegeben. Aber ich sag mal, man kennt wahrscheinlich den Filmtitel vom Namen her zumindest. Und wie gesagt, ich sehe halt Denzel Washington gerne, der halt auch da quasi die Hauptfigur ist in dem Film. Und kann man sich halt so nebenbei mal angucken. Jetzt kein weltbewegender, krasser, super Twist und super mega spannend, aber es ist auch nicht schlecht.
Ja. Ja, ähnlich ging es mir tatsächlich, oder was heißt ähnlich? Ähnlich ging es mir halt mit 65. Ne? 3,5 Sterne habe ich Moana gegeben, oder wie er auf Deutsch heißt, Bayana. Das ist ein Disney-Animationsfilm von 2016, wo The Rock die zweite Hauptrolle spricht. Diesen Halbgott.
You're welcome.
Ja, genau. Es ist einer, muss ich sagen, mittlerweile meiner liebsten Disney-Filme, jetzt wo ich das ein bisschen gesagt habe. Ich glaube, ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben. Ich glaube, ich würde ihm vielleicht mittlerweile sogar 4 geben. Einfach, weil es keine nicht so eine Damsel in Distress war, ne? Keine Prinzessin per se, auch wenn sie ja als Prinzessin bezeichnet wird kurz, und sie das ja so abschreiten, ne? Es wird ja ein bisschen mitgespielt. Aber ich mag das total gerne, dass das mal eine andere Geschichte ist als diese klassische Fantasy-Märchen-Geschichte, sondern es ist halt eine andere Kultur, eher so eine hawaiianische Kultur. Und ich mochte die Titel total gerne. Also ich mag auch den Hauptsong total gerne von Vaiana. Ich mag diesen You're Welcome total gerne. Da habe ich einen Ohrwurm für Wochen gehabt von diesem. Mhm. Es ist einfach
schlimm.
Ganz schlimm, aber was ist geil. Was ich
auch mag, ist, die Krabbe oder was
Song,
der ist auch sehr geil.
Synchronstimme übrigens die deutsche Synchronstimme ist dieselbe Synchronstimme, die auch Chris Hemsworth synchronisiert. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob die Krabbe auch von Chris Hemsworth gesprochen wird. Ich würde es feiern,
nee,
aber
nee.
Ich glaube
nicht. Das ist ein älterer Schauspieler, kenne ich. Ich habe das Making-of gesehen von den ganzen Songs, deswegen weiß ich
das. Ach, cool. Also die Titel sind wirklich, wirklich schön und mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Einfach weil ich habe den abends geguckt und ich war auch nicht so in der besten Laune irgendwie und habe den dann einfach angemacht und dass mir da hier bespaß mich, so bespaße er mich. Und er hat mich bespaßt. Also es war wirklich ein Film, den habe ich danach ausgemacht und hatte eine richtig gute Zeit danach irgendwie. Also falls den, ich hatte den bisher noch nicht gesehen, das war für mich das erste Mal. Ich hatte irgendwie diesen Titel letztens irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich im Radio oder irgendwo einen Ausschnitt davon gehört. Und dachte mir, ey, die musst du mal jetzt mal langsam gucken. Und ich habe es nicht bereut. Also dieses You're Welcome ist einfach großartig.
Dieser Mann kann aber auch einfach irgendwie alles.
Ich hasse ihn. Es ist
eklig.
Ja, es ist auch ganz schlimm. Ekelhaft.
Schreckhellig.
Wie können Menschen eigentlich, also ich finde es auch immer so, so übertrieben, es hat immer sowas von gierig sein, so, ne? Das sind nicht Leute, die können gut malen oder gut schauspielern oder die können nicht gut singen, sondern sie können einfach alles gut. So, jetzt ist auch wieder mal gut, jetzt lass doch allen anderen auch mal ein bisschen was übrig. Ja, du kannst doch nicht sagen, ich sehe jetzt gut aus und ich bin auch noch erfolgreich.
Footballspieler zu Wrestler, zu Schauspieler, zu Influencer, zu Hollywoods meistbezahlten Schauspieler, weißt du, das ist schon, was der da macht, ist,
ja,
schon, ist schon fresh, ne? Aber man muss auch sagen, er ist, glaube ich, der einzige Mensch der Welt, der auch wirklich 48-Stunden-Tage hat, ne? Also der schafft das irgendwie, die 24 Stunden auszudehnen.
Glaube,
was der alles an einem Tag macht, ist unfassbar.
Ich glaube, er bewegt sich einfach doppelt so schnell, damit er jede Sekunde doppelt ausnutzen kann.
Ja, wie dieses Eichhörnchen aus ab durch die Hecke mit dem Red Bull. Ey. So ist er drauf. Alter.
Das ist auch die beste Szene aller Zeiten. Apropos, du hast ja vorhin John Boyd gesagt, ne? Und der hat doch in Mission Impossible gespielt.
Ja.
Und den Fakt hast du bestimmt schon gehört, aber Tom Cruise ist jetzt älter als John Boyd in Mission Impossible 1.
Ja, es ist krass so, ne?
Aber ich sah halt damals schon alt aus.
Gern. Ja. Ich muss immer, wenn ich an John Wick denke, denke ich immer an Anaconda. An diese Szene, wie er zerdrückt wird.
Habe ich nicht mehr im Kopf. Anaconda habe ich auch, glaube ich, auch. Das ist auch einer dieser Filme, die habe ich als Jugendlicher in meinen Teens irgendwie immer mal, wenn er auf ProSieben und 22 Uhr lief oder so, mal geguckt und dann immer nur so bei eingepennt oder immer nur so die Hälfte gesehen. Oder,
auch der Cast, ne? Das ist so. Keine Ahnung, wenn du hörst, wer bei Anaconda mitspielt, ne? Du hast einmal J-Lo, dann hast du Ice Cube, dann hast du John Voigt, dann hast du Eric Stoltz, der ja ursprünglich Marty McFly war, ne, muss man ja auch sagen. Dann hast du Owen Wilson, und jetzt stopp, bevor ich weitergehe von Eric Stoltz. Eric Stoltz wurde nur nicht Marty McFly, weil er die Rolle zu ernst spielen wollte. Der spielt dann in Anaconda mit, ne? Nur
mal so. Also ich hab alle Making-ofs zu
aber ja. Dann Owen Wilson spielt mit. Dann spielt Danny Trejo. Na gut, ich meine,
Danny Trejo spielt auch überall mit.
Der
hat sogar bei The Flash mitgespielt. Also in der Serie, in der CW-Serie.
Der gehört aber auch überall hin. Also muss man ja einfach mal.
Echt?
Aber,
findest du?
Schrecklich. Der ist einfach Kult schon. Keine
Ahnung. Ich finde den so. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist wie der Wilhelm-Screen, der kommt einfach überall vor, der geht auf die Nerven.
Ja. Aber das ist so, wie gesagt, also wenn man sich den Cast so anhört, ne, und ich meine, er ist halt wirklich, es ist so ein Tremors, ne? So
Trash
so ein bisschen so, aber trotzdem macht er irgendwie Spaß einfach. Das ist, keine Ahnung. Ich sehe den gern.
Okay. Naja.
Ice Cube.
So gut wie Master Text ist er halt nicht. Aber ich gestehe es dir.
Maßtext.
So, Haken dran gemacht für heute.
Ja, danke. Okay.
Gerne.
Bist du oder bin ich dran?
Du bist dran. Ich habe gerade noch.
Ich bin nur weg von diesem Thema.
ich habe von Moana geredet, du bist dran, glaube ich.
Ich habe Renfield gesehen.
Nicolas fucking Cage. Als Dracula.
Hab den mit einer Freundin zusammen geschaut.
Oh, die habe ich auch auf der Liste.
Also, ich habe ihm 3 Sterne gegeben.
Ja.
Wegen
passiert
Nicolas
Cage. Zeit häufiger.
Wegen Nicolas Cage. Ja, Gott, ich meine, der nimmt sich nicht ernst, finde ich, das fand ich immer sehr wichtig, ne?
Ja.
Es ist teilweise sehr explizites Blutgesplatter drin. Also wirklich, wo ich gedacht habe, die verprügeln, der reißt ihm die Arme raus und verprügelt ihn mit den Armen noch und so Sachen, ne? Also es ist teilweise wirklich schon
sehr überzeichnet offensichtlich.
Ja, also keine Ahnung, aber es war so für zwischendurch, war das mal ganz witzig, so, ne? Die Idee ist halt ganz lustig, Nicolas Cage als Dracula funktioniert halt einfach für mich perfekt, ja, weil er halt einfach, ich weiß nicht, du hättest den in From Dusk Till Dawn so reinstecken können und es hätte trotzdem irgendwie funktioniert.
Oh, das hätte ich gefeiert. Also Nicolas Cage in einem Tarantino-Film, das hätte ich gerne. Oder in einem Rodriguez-Film.
Und dann noch irgendwo Blade rum die Ecke gesprungen kommt, so, keine Ahnung, das wäre ein geiles, geiler Film geworden. Aber
ja, dann wäre Blade 3 wäre definitiv besser gewesen, wenn Nicolas Cage Dracula gespielt hätte.
Ja. Also das einzige Doofe ist so am Ende, weil Draculas Blut quasi alle Wunden heilen kann und auch Leute irgendwie scheinbar wiederbeleben kann. Man kennt aus dem Trailer der, so eine Selbsthilfegruppe, wo dieser Renfield, der eigentlich der Lakai von Dracula ist, ne, der ihm quasi immer Blut bringen soll und irgendwie so, ne? Und irgendwann kommt halt Dracula rein und zerfetzt halt diese ganze Selbsthilfegruppe in 1000 Teile. Ja, die sind alle tot. Und am Ende vom Film leben sie aber halt alle wieder, weil Draculas Blut heilt halt alles. Das war so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es ist einfach, es sind alle gestorben, aber auch niemand so.
Okay. Ja, also ich hatte auch schon gehört, dass das wurde sehr gelobt, dass Nicolas Cage halt Dracula spielt und eben, dass er so klassischer Nicolas Cage Overacting-Ding macht.
Ja,
und das absolut. Halt aber sehr gut zu diesem Film und dieser Figur passt einfach, ne? Weil selbst ein also selbst in den alten Draculas war das ja auch war des Films oder des Filmgenres, weil das war ja damals noch, also Nosferatu war ein Stummfilm, dann hatten wir die alten Draculas, die klassischen mit jetzt fällt mein Name gar nicht ein. Hier. Klaus Kinski, aber ja. Hier, wie hieß denn der Schauspieler gerade, jetzt fällt mir nicht ein, hier Count Dooku, Alter.
Count Dooku.
Guter Freund von J.R.R. Tolkien hat den weißen Zauberer in Herr der Ringe gespielt. Den Gegner von Gandalf.
Ich bin raus.
Alter, warte.
Also ich weiß,
Der Herr der Ringe.
Es gibt ja Bram Stokers Dracula, da ist es Gary Oldman.
Ja, das ist den davor, früher.
Dann gibt es noch diese Nosferatu-Dinger. Das ist
aus den 30ern, das ist es auch nicht.
Das ist Nosferatu und sowas ist, glaube ich, 60er. Also der erste war
Nosferatu,
ja.
Nosferatu ist 1932.
Aber der erste Dracula ist doch Bela Lugosi.
Ja, aber der kam dann später.
Also so, Nosferatu aber dann ist es ein Remake von Nosferatu halt. Das war dann später der. Genau, 79 ist nämlich Nosferatu.
Christopher Lee, meine Fresse.
Das ist Kinski, also der Original Dracula ist Bela Lugosi. Dann kommt Nosferatu, das ist später Kinski, das ist aber das Remake von 79, deswegen kam ich da drauf.
Ah, okay.
Aber im Original aus 22 ist den Schauspieler Max Schreck, so.
Ja, das ist ja ein deutscher Film. Den habe ich übrigens sogar hier.
Aber Nosferatu ist aber ja nicht Dracula. Nosferatu ist genau.
Ich meine aber Christopher Lee. So.
Also wie gesagt, ich weiß, also, und ich glaube, Bram Stokers Dracula ist auch eigentlich nur Vlad der Fehler. Da ist ja diese Story auch her von Dracula. Da ist es
ja,
gar nicht.
Ja, also Bram Stokers Dracula mit Keanu Reeves meinst du auch, ne? Den?
Boah, ich weiß, Gary Oldman spielt mit. Und
genau,
ich glaub,
Keanu Reeves spielt den, spielt halt.
Den Hopkins spielt, glaube ich, sogar mit.
Keanu Reeves spielt Jonathan Harker. Und also Jonathan Harker ist ja in der Dracula-Geschichte, ich habe das Buch auch übrigens gelesen und auch hier.
Tim Hopkins ist da Van Helsing, ne?
Genau. Und der hat halt Jonathan Harker ist der Dracula am Anfang quasi in seinem Schloss besucht und dort dann halt herausfindet, dass er Vampir ist und kommt dann halt zurück nach London und hat auch schneeweißes Haar und seine Frau Mina, wird dann halt von Dracula, also Dracula ja, verfällt Mina oder andersrum halt, ne, also so, und er nimmt sie dann halt in.
Der kann ja, Winona Ryder spielt die übrigens.
Ja.
Der kann ja Frauen bezirzen mit seinem Schatten. Mann, ich wäre so gern Dracula.
Also 1958 hat Christopher Lee Dracula gespielt. So, das war, an den ich gedacht habe. So.
Und jetzt, Wes Craven hat es auch noch verfilmt, Dracula. Und da war es Gerald Butler. Also Dracula hat echt, also von den Darstellern ist schon.
Also es gab ja auch noch mal ein Dracula, krass. Wie hieß es noch, Unchained oder so? Wo dann das Dracula plötzlich als so eine Art Superhero. Untold war es, genau.
Ja.
Superhero-Ding dargestellt wurde. Ja. Das war so ein Scheißfilm. Den habe ich mit meiner Mitwohnerin geguckt und wir saßen am Ende mit offenem Mund da und was haben wir da gerade gesehen? Was war das für ein Scheiß? Also der war ganz, ganz schrecklich.
Dann gab es 2004 noch Van Helsing mit Hugh Jackman. Das war auch
Das ist nicht ernst zu nehmen. Darüber möchte ich
War auch schlimm.
Ja. Das fällt so in die Zeit von, wie hießen die denn, die mit Kate Beckinsale? Underworld. Ja,
Underworld.
Genau, ja, das war in alles die Zeiten fiel das alles so, ne? Wo also dieses
Blade 3.
Genau, also mit dieses Dark Universe, Monster, Dracula oder beziehungsweise Vampire, Werwolf für alles so ein bisschen da reinfällt. Und das war auch völlig in zu dem Zeitpunkt, Anfang der 2000er. Ganz schrecklich. War eine anstrengende Zeit. Obwohl ich mir die ganzen Underworlds, ich glaube 1 bis 3, habe ich sogar im Kino gesehen damals.
Aber halt um, der Klick reingegangen. Um noch mal ganz kurz zu Renfield zurückzukommen. Ich mag der Typ, der den Renfield spielt, mag ich nicht. Das ist Nicholas Holt, das ist ja hier, wo wir letztens auch schon mal drüber gesprochen haben, bei The Menu, diesen Jerk spielt so und bei Warm Bodies diesen Typ, und der sieht eigentlich auch genau aus wie in Warm Bodies, muss ich sagen. Also das Make-up, so die Frisur, er könnte gerade aus Warm Bodies in Renfield geschlüpft sein. Ich weiß nicht warum, was ich mit dem hab, dass ich ihn nicht so mag. Aber irgendwie, der zündet für mich nicht. Ja? Mhm. Also, keine Ahnung, das war so ein kleiner Downer für mich.
Schade dann, ja, genau. Schade, wenn es da nicht so zieht, ne, im Moment, weil das ist ja eine sehr tragende Rolle. Ich meine, es ist die Hauptrolle.
Ja,
ne?
Mag anderen anders gehen, aber keine Ahnung. Ich mag den aber halt generell nicht so sehr, muss man halt sagen. Den Kerl. Der Arme.
Mein nächster Film ist Raya and the Last Dragon. Auch ein Animationsfilm auf Disney Plus. Den kannte ich gar nicht. Der muss ja völlig unter ferner Liefen gelaufen sein.
Der war auch relativ. Ich glaube, der kam direkt nach Moana. Kann das
sein? Nee, 2021 kam der jetzt raus. Er kam 5 Jahre nach Moana.
Ist das vorgesagt? War da 5 Jahre dazwischen. Ich weiß, dass der auf jeden Fall. Aber ich glaube, der ist auch nicht im Kino gelaufen.
Ich glaube auch.
Der ist direkt auf Disney Plus gelandet.
Zu Unrecht, ich glaube, in einem Kino käme der richtig geil, weil der war optisch eine absolute Wucht. Also, der war was so. Also, ich hatte erst so ein bisschen Disconnect, weil die Figuren sahen sehr Pixar-artig aus. Also, so ein bisschen überzeichnet, die Figuren zum Teil. Und dann hattest du drumherum, aber die Landschaften, die sahen halt aus wie Unreal Engine 5. Es war halt so, ne, so richtig, zum Teil richtig realistisch. Das Wasser sah aus. Total krass. Und dann hattest du diese Drachen, diese Schlangendrachen. Das war alles, es spielt alles ein bisschen in der japanischen Mythologie, erstmal um den Zuhörer so ein bisschen abzuholen. Das ist alles ein bisschen in der japanischen oder chinesischen Mythologie, in der fernasiatischen Mythologie. Und da geht es halt darum, dass wie so eine Art, ich sag mal, mystische Pest, die Welt heimsucht und die Drachen vor vielen, vielen Jahren diese Pest zurückgeschlagen haben, dabei aber selbst versteinert wurden. Diese Pest hat halt alle Geschöpfe versteinert, die Drachen haben sie zurückgeschlagen und seitdem ist die Welt aber untereinander verstritten und während dieses Streits bricht halt diese Pest wieder aus und dann geht es um Raya, die quasi auf der Suche nach dem letzten Drachen ist versucht, diese Welt wieder zu ein und diese Pest zurückzuschlagen. Das mal so ganz grob angeschnitten. Und diese Drachen sehen halt einfach aus wie fucking My Little Pony. Ja, es ist halt original. Und das hat mich immer wieder rausgerissen. Ansonsten ist der Film, hat mir gut gefallen. Auch hier wieder keine Damsel in Distress. Im Gegenteil, sehr starke Frauenfiguren, die mir sehr gut gefallen haben. Coole Kampfszenen zum Zwischenzeitlich. Also hat mir gut gefallen. Die Synchro fand ich on point. Hier war es eine richtig, richtig coole deutsche Synchro. Die hat mir richtig gut gefallen.
Ja, so. Was Disney halt einfach hinkriegt auch immer wieder, ist diesen Companion einzuführen, ne, den du einfach cool findest. Ne? Das stimmt. Ist ja dieses Gürteltier, ne, was ja dann nachher riesig ist.
Ja, stimmt, ja.
Das ist halt das, was ich meine, das ist immer, wenn du dir die ganzen Disney-Filme mit weiblichen Hauptcharakteren anschaust, das ist eigentlich fast immer dieselbe Formel. Ne? Sie nehmen einen Hauptcharakter, sie nehmen eine Geschichte, es muss irgendwas geklärt werden, gerettet, erschaffen.
Stimmt, ja.
Ja, und dann haben sie einen coolen Companion, ne? Wo du immer so denkst, oh, ist goldig, ja, und ist auch so ein bisschen Comic Relief immer dabei, weil das ist ja 1:1, dieses Gürteltier macht ja teilweise so lustige Sachen auch, ja. Und das haben die aber drauf. Und auch wenn du es schon 10 Millionen Mal gesehen hast, findest du es immer noch interessant.
Ja,
und zieht immer noch, ja, und das ist halt eigentlich cool. Ich habe den auch gesehen, fand den auch sehr sympathisch.
Also mir hat ein bisschen, die Kampfszenen fand ich ja cool, aber ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von Kung Fu Panda und auch wenn das jetzt nicht Disney ist, aber Kung Fu Panda hat mir von den Kampfszenen einfach nochmal viel besser gefallen. Ich bin ja ein großer Martial Arts Fan, deswegen hatte ich da so ein bisschen meine Hoffnung reingesetzt bei Raya und die waren gut, aber sie waren irgendwie, bisschen zu schnell geschnitten, was ja eigentlich nicht sein müsste, weil normalerweise schneidet man Kampfszenen immer nur schnell, um zu vertuschen, dass die Schauspieler gerade nicht kämpfen können. Sie waren gut, aber nicht so gut, wie ich es gehofft habe. So mal. Mhm. Ne? So Kung Fu Panda zum Beispiel, so gerade der erste und der zweite Teil, die waren so cool und so gut geschnitten. Und jedes Mal bist du dann so richtig vom Stuhl so halb aufgesprungen. So, ja, wie gut. Und das war halt hier nicht der Fall. Hier war es eher eine Charakterding. Es war schon leicht dramatisch und hier ging es eher um die Charaktere und weniger um dieses Martial Arts. Was aber fair ist. Ne? Ich habe einfach nur was anderes erwartet. Mhm. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben, hatte auch sehr viel Spaß an dem Abend. Und es war auch so. Also ich war ganz glücklich, dass ich die gerade Moana und den hier nachgeholt habe, weil das halt Filme waren, wo ich sage, oh ja, die kann man wirklich gut mal gesehen haben. Das war keine verschwendeten 1,5 Stunden.
Ja, pro Film. Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen.
So, gut. Dann hast du noch 2 hast du jetzt, glaube ich, ne?
Ich habe, ja, und du wirst jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen. Ich habe Fast X gesehen.
Hat's getan.
Hab's getan, ja. Ich habe alle bis jetzt gesehen, muss ich dazu sagen. Immer dann, wenn sie quasi entweder im Angebot waren oder wenn sie halt frei zu schauen waren, habe ich es mir dann irgendwann mal angeguckt. Und ich muss halt sagen, auch dieser Teil.
You have left your channel.
Es ist so, keine Ahnung. Es nimmt sich null ernst. Es gibt keine, es gibt einfach absolut keine realen Dinge, die in diesem Film passieren. Es ist einfach, irgendeiner hat da gesessen und hat sich gedacht, ja, ich fände es halt aber cool, wenn eine riesige Stahlkugel durch die Stadt fliegt, ja, die eigentlich eine Bombe ist und dann irgendwann kurz vorm Vatikan noch gestoppt werden muss. So, und allein diese Szene,
ja.
wo eine rollende Bombe durch die Stadt, und ich muss sagen, ich habe ja letztens so ein bisschen kritisch geäußert, dass ich, wie heißt der?
Na? Ich weiß nicht, von welchem Film du redest. Wir haben über mehrere Filme kritisch geredet.
Der axtwerfende Aquaman.
Axtwerfende Aquaman?
Ja, Aquaman, der Darsteller von Aquaman.
Ach so, Jason Momoa.
Jason Momoa, ja, ja. Genau. Ich muss ja sagen, ich habe ja immer gesagt, ne, er ist nicht so mein Cup of Tea, keine Ahnung. Klar hat er einen guten Look und irgendwie hat er auch Charisma. In diesem Film war er einfach das einzig unglaublich Geile.
Das habe ich halt auch. Das war das
Spaß gemacht, diesen Bösewicht, diesen exzentrischen, völlig durchgeknallten, den er da spielt. Das ist so eine perfekte Rolle für Jason Momoa gewesen. Alter, ich habe so Spaß gehabt mit dem. Jedes Mal, wenn der zu sehen war, und ich meine, da haben Leute mitgespielt wie John Cena, Vin Diesel, Ludacris, dieses ganze Hauptcast, dann, wie heißt sie, Captain Marvel, dann hat mitgespielt,
weiß ich nicht.
Komm nicht drauf, ist auch egal. Auf jeden Fall, also der Cast an sich war halt schon krass, ne, von den Namen her,
ja,
die da mitgespielt haben. Also wie gesagt, Michelle Rodriguez ist ja dabei.
Ludacris, ja, die gehört ja schon immer dabei.
Ja, also. Aber John Cena. Dann hast du Helen Mirren wieder dabei, Brie Larson, Jason Statham, Charlize Theron. Das sind alles so Namen, wo du so denkst, so ja, okay, muss ja eigentlich was werden. Aber das ist eigentlich alles Cash Crap. Ne? Ich glaube, die spielen da alle mit, weil die wissen, das gibt Kohle. Ja. Und nicht, weil die denken, der Film wird gut.
Ja.
So, und aber wenn du dann diese Namen siehst, die alle die Kohle nehmen, ja, und siehst dann, dass Jason Momoa die alle eigentlich an die Wand spielt, weil der einfach der Einzige ist, den du da irgendwas abkaufst. Vin Diesel steht die so oft da. Ja, Familie. Meinem Sohn muss ich beibringen, wie man mit einem brennenden Auto den Damm runter ins Wasser fährt und dabei nicht stirbt. Weißt du, so. Also es war ja fernab von jeglicher Realität. Ich meine, gut, dass ich mich darüber aufregen, ist Quatsch, weil die war noch nie wirklich realistisch, aber alter Schwede, was da passiert in diesem Film,
aber
es
übrigens,
wird immer absurder. Es wird einfach immer absurder.
Weil du gerade sagst, ja, hier mit dem brennenden Auto irgendwie die Schlucht runterfahren, ne? So Hot Take, Fast X wird irgendwann mal mit Triple X mergen.
Irgendwann.
So, das ist halt einfach, das ist ja jetzt schon fast eins. So, ich meine, die macht noch irgendwelche komischen Stunts.
Ich weiß wirklich nicht. Also ich weiß auch nicht, wer das schreibt. Ja, wer da sitzt und sagt, das ist eine gute Idee jetzt, ja. Und dann Charlize Theron, die irgendwie die Überhackerin ist. Ja, Jason Momoa. Charlize Theron sitzt in ihrem Villengebäude, ja, wie Dr. No persönlich mit 50.000 Söldnern um sie rum, die alle die Waffe auf Jason Momoa richten. Und Jason Momoa sagt so, Naja, aber jetzt müsst ihr erst mal gucken, was jetzt mit mir passiert. Und dann klingeln auf einmal alle Handys von allen Söldnern und die gucken, die sehen, dass alle Frauen, Familien, Freunde, Eltern, was auch immer, gekidnappt sind von Jason Momoa. Und die richten dann alle die Waffe auf Charlize Theron und nur den einen, den messert er weg und sagt, naja, er hatte nicht mal eine Katze, so, weißt du? Und ich meine, das ist so ein Level, James-Bond-Level-Bösewicht irgendwie, der einfach so überzeichnet ist, dass es aber irgendwie Spaß macht, den zuzuschauen.
Aber
und ich habe diesen Film, du hättest nur die Szene vom Jason Momoa rausnehmen müssen und in einen anderen Film reinbringen sollen. Dann wäre es, glaube ich, was gewesen.
Wir haben ja, du hast das vorhin schon mal angeschnitten, wir haben ja vor einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, da hatte ich Jason Momoa mit Chris Hemsworth verglichen oder gleichgestellt. So. Und das war genau das nämlich, weil ich das gehört hatte, dass der nämlich so gut abliefern soll in Fast X. Fast X ist es jetzt, ne? Und genau das habe ich nämlich gehört. Und das war ja mein Take, dass ich gesagt habe, ja, Jason Momoa ist schon noch ein besserer Schauspieler als ein Chris Hemsworth. Weil ein Chris Hemsworth, der spielt halt, haben wir immer gesagt, der kann gut aussehen oder traurig gucken und gut aussehen. Das ist das,
ich glaube,
und ich glaube, Jason Momoa kann das ein bisschen besser.
Ich glaube nicht mal, dass Jason Momoa da jetzt der bessere Schauspieler ist. Ich glaube einfach, weil der hat einfach so einen Knall. Der ist so ein bisschen so, der weiß nicht, was er manchmal redet, so, weißt du? Und ich glaube, deswegen passt diese Rolle zu ihm so perfekt.
Ja, möglich. Er ist halt so ein Surferboy irgendwie, so ein Surferdude.
Ja, und ich sag ja, also diese ganze Nummer, also ist wirklich das Einzige, was diesem Film am Laufen hält, weil diese ganzen Dialoge sind sowas von stumpf, dass selbst ich, der Filme wie Tremors guckt, ne, da gesessen hat und hat den Kopf geschüttelt, weil ich dachte, ey, nicht mal Mars Attacks hat so schlechte Dialoge.
Mars Attacks hat sehr gute Dialoge.
Nein, aber es war teilweise war es wirklich. Also, ich weiß nicht, warum ich es getan habe, wieder mal, aber holy shit. Und am Ende dann der Reveal, dass The Rock dann auch nochmal auftaucht als Hobbs, ja.
Mensch.
Und mit so einem krassen One-Liner sein Handy zerdrückt. Oh, ich weiß nicht, also ich...
Oh, das
es
alleine
kommt ist einfach noch, es gerade. Kommt einfach noch ein Teil und es werden wieder Milliarden. Das Schlimme ist, die Filme werden seit, was weiß ich, 15 Jahren immer schlecht bewertet, aber sie verkaufen sich ohne Ende.
Ja, weil sie schon als Meme durchgehen, ne? Die Leute gehen einfach nur rein, um einfach sich übertutzen. Das ist so, die gucken das schon ironisch. Das ist so ein bisschen das Kino gewordene Nachmittags-TV auf RTL.
Ich kann dir nur sagen, im Final Standoff steht Vin Diesel auf einem Damm. Links und rechts kommt ein LKW. Und der Plan vom Oberbösewicht ist, dass Vin Diesel von diesen LKWs zerquetscht wird. So, und falls das nicht funktioniert, hat er bei Gott sei Dank den ganzen Damm auch noch verbient, ne?
Sehr also guter hat
er,
Plan,
noch, ja. Er hat noch einen Plan B. So, und dann sitzt Vin Diesel im Auto und sagt, ja, das Einzige, was du mir nie genommen hast, ist mein Auto. So, und dann gibt er Gas und springt diesen Damm runter und fährt einfach Vollgas in einen Winkel von fast 90 Grad den Damm runter. So, weißt du, allein dieser Satz und diese Ernsthaftigkeit, die Vin Diesel dabei auch noch versucht, dir zu vermitteln. Das Einzige, was du mir nicht genommen hast, ist mein Auto. Und ich liebe den Dodge Charger, den er fährt. Aber holy shit, Mann.
Es ist
was
halt,
denkst du dir, ey?
Ich find's immer wieder lustig, wie auch bei allen Teilen dieser Serie.
Ich bin gut.
Immer, immer Dinge getan werden, die man auch ohne Auto viel besser machen könnte, aber sie werden einfach immer mit Auto gemacht, so.
Also, er fährt mit vor dieser runden Kugel, dieser riesigen Bombe, fährt er mit dem Auto davor, fährt er ihm weg.
Und wir müssen dann, von einem Hochhaus springen. Machen wir das mit dem Fallschirm? Nein, wir machen das mit unserem Auto und einem Fallschirm. Aber warum?
Er fährt vor diese rollenden 80 Tonnen schweren Kugel. Und alle sagen ihm schon so, ey, vergiss es, du kannst den Vatikan nicht mehr retten. Ja, und da kommt nur noch eine Brücke. Und Vin Diesel sitzt da in seinem Auto und sagt, aber eine Sache haben sie ja noch nicht probiert. Und dann fährt er ungelogen von dieser Brücke, springt in einen Kran, der sich dann dreht. Und der Kran hat ja auf der Rückseite
dieses Betongewichte.
Und diese Betongewichte knallen dann die gegen die Kugel und die Kugel landet deswegen nur im Wasser. Also hat Vin fucking Diesel in dem Film den Vatikan gerettet.
Und auch das Einzige ist auf die Idee gekommen, diese Kugel mit irgendwas wegzustoßen.
Mit einem Kran.
Mit einem Kran.
Als er von einer Brücke gesprungen ist.
Gegen den Kran. Einfach so. Also
ich hab da gesessen und hab nur gedacht, okay, warum krieg ich nicht so viel Geld für irgendeinen so Quatsch, ey?
Ja, also ich weiß auch nicht. Eigentlich sollten wir besser bezahlt werden für das, was wir hier machen. Ich sag nur, Ryan Gosling als Robin Hood. Wo ist mein Geld?
Ja, alle streiken, wir bringen Ideen.
Ja, wirklich, wo ist mein Geld? So, dann komme ich jetzt mal zu meinem letzten Film, der einzige Film, dem ich die letzten anderthalb Wochen 4 Sterne gegeben habe, ein Film, den ich mal wieder geschaut habe, den habe ich also vorher schon gesehen, und zwar Edge of Tomorrow, oder wie er jetzt im Heimverleih heißt, Live, Die, Repeat. Lustige Story im Hintergrund übrigens, der sollte mal irgendwas von wegen Kill Later, irgendwas mit Kill heißen, bliblub. Und das war aber dem Verleih zu brachial im Titel. Die wollten nichts mit Kill im Titel haben. Und dann war das halt, Live, Die, Repeat war ihnen auch nicht cool genug. Und deswegen haben sie es Edge of Tomorrow genannt, mit dem Untertitel Live, Die, Repeat. Mhm. Und dann haben sie sich im Heimverleih aber immer gesagt, okay, jetzt nennen wir ihn im Heimverleih, nennen wir ihn aber Live, Die, Repeat. Es ist halt im Endeffekt ein täglich grüßtes Murmeltier in cool. Mit Science Fiction. Der Protagonist wird gespielt von Tom Cruise. Ihm zur Seite steht Emily Blunt. Beide machen einen sehr guten Job. Der Film nimmt dieses, ich nenne es mal Genre oder dieses Setting eines täglich grüßtes Murmeltier mal so ein bisschen smarter an. Also der begründet, warum das passiert. Und das ist alles so ein bisschen smart durchdacht. Und auch durch die Art und Weise, wie das Skript geschrieben ist und die Schnitte gesetzt sind, ist das sehr cool gemacht, dass man plötzlich merkt, man denkt, der Charakter ist das erste Mal in dieser Situation, bis zu einem Zeitpunkt, wo dir dann als Zuschauer langsam aber sicher aufgeht, okay, der ist gerade schon zum x-ten Mal in dieser Situation und weiß eigentlich schon, was passiert. Und das setzt sich sofort. Die spielen sehr gut mit diesem Thema. Für mich durch und durch ein sehr, sehr runder Film. Absolut cool. Ist übrigens auch entstanden kurz nach der nach dem Autorenstreik, glaube ich, oder kurz davor. Irgendwie hing da auch damit zusammen. Ist auf jeden Fall von 2014. Fantastischer Film. Mir gefällt der sehr gut. Ist auch einer meiner so Lieblings-Science-Fiction-Filme, die man immer wieder gucken kann. Und da hatte ich letztens Lust drauf und habe mir den auf Amazon einfach mal gegeben. Der ist da frei verfügbar. Amazon? Netflix? Bin gar nicht sicher. Nee, Amazon. Genau.
Ja, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Das macht immer mehr Spaß. Tom Cruise natürlich immer sympathisch und Emily Blunt sowieso.
Ja, also,
macht bei nichts falsch, wenn man sich den anguckt. Das stimmt.
Genau. So, das war's bei mir diese Woche an neuen Filmen. Frank, was ist dein letzter Film? Jetzt bin ich gespannt. Hast du dir das letzte bis zum Schluss aufgehoben?
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste ich mehr über Kiss the Girl, beziehungsweise zum Küssen sind sie da nochmal reden, weil.
Na, dann machen wir das gleich noch.
Den hatten wir nur angeschnitten. Der letzte Film, den kann ich auch in 2 Sätzen abhandeln, weil das einfach nichts war. Es gab in den 90ern gab es eine Filmfernsehserie, und zwar die Abenteuer des jungen Indiana Jones.
Ja.
Die alle irgendwie so um die, ich glaube, 80, 90 Minuten gingen. Mhm. Und da ist momentan auf Paramount Plus, gibt es da ein paar Folgen von. Und ich habe mir die Folge mit dem Roten Baron angeschaut, weil der Rote Baron hier quasi bei mir um die Ecke beerdigt liegt. Der auch aber quasi, der ist ja mehrfach umgesiedelt worden, sag ich mal. Mhm. auf jeden Fall habe ich mir diese Folge angeschaut und das ist halt der junge Indiana Jones, der im Ersten Weltkrieg quasi als Undercover-Fotograf für die Franzosen irgendwie im Flugzeug mitfliegen soll und weder kommt der Charme auf, weder kommt die Idee auf von Indiana Jones, den Schauspieler fand ich jetzt auch nicht. Du merkst, das ist so ein richtiger Fernsehfilm aus den 90ern, also es könnte auch eine Folge von keine Ahnung, Outer Limits.
Wow, okay. Also, das war aber schon ein hartes Schicksal gerade, was du dir anbürdest.
Ja, also ich hab ihn Sympathiesterne gegeben, aber es war jetzt nichts Besonderes. Deswegen sage ich, ich würde da, glaube ich, eher nochmal auf dann zum Küssen sind die da kommen, weil es eigentlich ein 90er-Jahre-Film ist, der mir mehr im Kopf geblieben ist, wie jetzt der Indiana-Jones-Film.
Na dann, schieß los. Zum Küssen sind sie da. Ich habe den Film, glaube ich, noch nicht gesehen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht nochmal ausschnittweise, aber
Ja. Es ist ein Film mit Morgan Freeman. Morgan ist Freeman. Ah, ja. Es tut mir so leid. Ist halt so ein Thriller, der aber so ein bisschen wie erkläre ich das? Also am Anfang wird, also es gibt quasi einen ein Killer, Psychopathen, der quasi Frauen entführt. Junge, hübsche,
verdammte. Es geht los.
Mastertext. Also halt auf jeden Fall Frauen entführt und sie halt auch umbringt. Er nennt sich Casanova und legt das so ein bisschen drauf an, dass er auch so auf Art des Casanovas quasi irgendwie in seinen Namen das macht so. Und Morgan Freeman spielt einen Polizeipsychologen, der versucht halt quasi den zu schnappen. Und es gibt eine es gibt eine Dame, ich weiß gar nicht, was sie ist, oder ist sie die Psychologin? Auf jeden Fall eine Ärztin, glaube ich, wird dann entführt und schafft es aber freizukommen. Kann sich aber nicht erinnern, wo der Ort war, wo sie war. Sie ist auf jeden Fall irgendwann quasi im Wald und springt dann von der Klippe und entkommt diesem Casanova, der eigentlich auch immer eine Maske trägt. Also sie kann ich auch nicht beschreiben. Und sie versuchen den halt zu finden, den Ort zu finden. Und es ist halt alles so ein bisschen, ja, verworren. Ne? Man weiß nicht genau, wo die Sache hinläuft. Und am Ende ist es so, dass, beziehungsweise es läuft darauf hin, dass es nachher zwei Täter gibt, die sich quasi gegenseitig auch so ein bisschen gedeckt haben.
Okay.
Und diese Dame, die entführt war, versucht dann mit Hilfe von Morgan Freeman aber irgendwie den zu schnappen und auch rauszufinden, welcher von den beiden es jetzt ist und wo er ist und etc. Und es gibt dann nachher so einen kleinen Twist, der jetzt nicht so mega krass gezündet hat bei mir, weil ich es eigentlich relativ früh wieder mal vorausgesehen habe. Spielt auch übrigens hier mit der Kerl, der bei Saw 1 im Dings liegt und auch bei der Frau des Prinzen die Hauptrolle spielt.
Saw nie gesehen.
Oder Robin Hood hält in Strumpfhosen diese Komödie. Da spielt er die Hauptrolle. Also okay. der hat ein krasses Portfolio, ja, auf jeden Fall.
Aber wirklich?
Ja, Der spielt mit und das Krasse fand ich eigentlich die Synchronstimme von dem Casanova, während er die Maske aufhat, weil der so eine extrem tiefe und durchdringende Stimme hat. So. Mhm. Es ist so total krass irgendwie, wenn er redet mit seinen Opfern. Und es passiert halt, dass natürlich auch die Tochter von Morgan Freeman auch entführt wird.
Natürlich.
So. Und dann tickt halt natürlich die Zeit, weil sie natürlich auch Angst haben, dass, oder nicht die Tochter, ich glaube, die Nichte ist es, aber irgendwie sowas, wie es ist ja immer irgendwie der Hund, Nichte, Frau, was auch immer. Und auf jeden Fall, ja, er war jetzt.
Ist ja auch das Gleiche, Hund, Nichte, Frau, kann er, mein
Gott. Auto, was
beides,
auch immer.
Beides das Gleiche sein.
Es gab sogar eine Fortsetzung und den kennt man vielleicht sogar auch und der hieß Im Netz der Spinne.
Ja, den kenne ich.
Genau, und das ist quasi die Fortsetzung von dem Denn zu küssen sind sie da, der relativ unbekannt damals war.
Okay.
Deswegen habe ich mir den auch mal nachgeholt, weil ich, wie gesagt, den nur durch Zufall entdeckt habe. Und ich mag halt auch Morgan Freeman und ich bin ja sowieso ein Fan von Thrillern. Und ja, er ist halt, wie gesagt, er ist mir mehr im Kopf geblieben, halt einfach wie so manch anderer Film, den ich in letzter Zeit geguckt habe, weil ich so die Idee an sich gar nicht so verkehrt fand. Und deswegen, es ist halt ein bisschen schwierig beschrieben, gerade von mir. Ich will aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil so, es ist, wie gesagt, kein Riesentwist, aber es kommt halt ein kleiner Twist und
ja, gerade bei Thrillern ist so ein Spoiler auch immer schwierig, genau, weil das nimmt einem so ein bisschen ja auch den Spaß daran, das zu gucken.
Das ist auf jeden Fall was ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja,
von wann ist der Film noch?
Der müsste, glaube ich, 97 sein.
Ja, okay.
Mhm. Nur die Fortsetzung war, glaube ich, dann irgendwann in den 2000ern schon Im Netz der Spinne. Den muss ich mir auch noch angucken, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber den wollte ich mir halt mal nachholen. Aber wie gesagt, wäre mal so ein, den man so auch nebenbei, wo man nicht die ganze Zeit quasi dabei sein muss. So, ne?
Verstehe.
Du musst nicht voll Fokus diesen Film verfolgen, damit du ihn trotzdem gucken kannst. So, deswegen,
obwohl das dafür, für einen Thriller nicht so richtig spricht, muss ich sagen. Ne? Beim Thriller ist eigentlich eine Filmgenre, wo man ja eigentlich durchgehend dabei sein sollte.
Absolut, aber deswegen sage ich ja, er ist halt jetzt einer, den, aber das ist so ein Light-Ding, sage ich mal. Ne? Den kannst du dir auch geben. Wenn du halt gerade nicht irgendwie dich super konzentrieren willst.
Thriller Light ist auch schön.
Ja.
Ich habe noch, kannst du jetzt aussuchen, was wir machen? Ich habe noch so zwei Gedankenspiele, bevor wir zu Ende kommen.
Angst.
Das eine ist einfach so, welche Franchises würdest du mal mergen wollen? Sowas wie zum Beispiel Fast X und Mission Impossible.
Meinst du Mashup machen oder was?
Ja, so einfach, ja, genau. Also so Mashup, mergen quasi, so ein bisschen zusammenschmeißen, vermixen. Oder in welche Rolle würdest du gerne Henry Cavill schmeißen, ohne, wenn, vorausgesetzt, er würde uns niemals auf die Nerven gehen. Also einfach so eine völlig absurde Rolle. Welche ist die absurdeste Rolle, in die du Henry Cavill schmeißen würdest?
Joker.
Oh, das ich würde aber Henry
Cavill würde ich gerne sehen, ob er einen Joker rausholen kann. Das würde mich mal absolut interessieren, weil er spielt ja eigentlich immer ziemlich ernste Sachen.
Ja.
Und eigentlich auch immer, ich meine, er hat ja in einem Mission Impossible Teil quasi immer diesen Switch zum Bad Guy ja gemacht, wo man nicht mit gerechnet hat, ja, weil er ja eigentlich die ganze Zeit mit Ethan Hawke, heißt der Ethan Hawke? In der Serie, ich weiß nicht. Ethan Hunt, ja, genau.
Ethan Hawke war der Schauspieler.
Ja. wo er halt quasi ihn ja da nachher betrügt und die ja diesen Kampf gegeneinander haben. Aber ich fände es halt einfach mal cool, weil er ja immer gerade eben dieses Geleckte und weißt du, das, du denkst eigentlich immer, es ist der Good Guy, ne? Und den würde ich gerne mal sehen, wenn er mal völlig diesen Ausraster kriegt, wie der das rüberbringen würde.
Einfach der Teufel bei Pick of Destiny.
Ja, so, also ich weiß nicht, es würde mich einfach mal interessieren.
Ja, also ich kann ihn mir vor, ich glaube, er. Ihn stelle ich mir vor, auch wie so ein Bond-Bösewicht, so ein oder so ein, ne, so ein Disney-Bösewicht, die ich ja am liebsten mag, so die du irgendwie sind sie böse, aber irgendwie magst du sie auch dafür, oder, wie sie so sind.
Oder so ein Genie, so Moriarty-mäßig sowas.
Ja. Ne? Ich mein, der spielt ja jetzt schon Holmes.
Aber da fand ich, das passt ja auch nicht. Nee, also Sherlock
gar nicht.
Überhaupt nicht. Ne?
Nee, gar nicht. Also wirklich passt. Also. Als Watson schon eher noch als Sherlock, aber nee, finde ich auch ganz absurd. Aber ich dachte mir, so eine absurde Rolle für ihn wäre vielleicht doch mal Dumbledore. Einfach mal so Young Dumbledore oder sowas. Also einfach eine absurde Rolle. So, völlig, wo er eigentlich, wo du sagen würdest, okay, das ist eigentlich eine ganz andere Typ von Figur, als man sich ihn Henry Cavill vorstellen würde. Ja, also Henry Cavill ist ja, wie du schon gesagt hast, ne, eigentlich immer so ein, er ist ja entweder immer der Good Guy, aber er ist halt immer auch durch seine Physis natürlich da, so, ne, und er hat ja auch in Mission Impossible eben seine Physis gut ausgespielt. Superman brauchen wir nicht drüber reden. Codename Uncle, fantastisch. Aber wenn man sich so überlegt, so, wo könnte er denn mitspielen, wo er überhaupt nicht reinpassen würde vom Aussehen her, und würde er das vielleicht schaffen? Und da ich mir sowas wie so ein Harry Potter-Ding, so, weißt du, was in Richtung, der erwachsene Harry Potter, ja, das könnte auch wieder den Good Guy spielen, das auch passt nicht so richtig. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte man da machen? Also, vielleicht fällt ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Zuhörer noch was ein, irgendwie, das würde mich mal total interessieren. So eine richtig schön absurde Rolle. So, ja, keine Ahnung, Stephen Hawking.
Ich glaube, als Joker finde ich einfach Mats.
Ja, also als Bösewicht.
Voll jucken.
Ja,
also da hätte ich auch ehrlich Bock zu. Ja. Oder ein Two-Face oder so, weißt du, so ein Harvey Dent. Aber da wäre er, ja, würde er wieder zu sehr reinpassen, sogar fast. Ja.
Naja.
Nee, ich glaube, so als Joker wäre mal mega interessant, ob er das schaffen würde.
Als Alien bei Mars Attack. Ja, aber das Franchise Managing kannst du dir ja mal zum nächsten Mal überlegen.
Gerne.
So, weil da sind so ein paar Sachen, glaube ich, die ganz kurz zusammenpassen. Ey. Sowas wie, keine Ahnung, Harry Potter und
Star hier
Limity Snicket. Ja. Nee, ich dachte so am Limity Snicket, hier rätselhafte Ereignisse. Wir haben in den 2000ern irgendwann mal einen Film mit Emily Browning raus, und das ist eine Buchreihe, ich glaube, 12-teilige Buchreihe.
Ich bin schon wieder bei Twilight und Blade, Alter.
Würde auch gut funktionieren,
Twilight. Aber es wurde schon oft genug, wurde das ja schon gepitcht.
Ja. Aber das glaube ich, da bin ich mal gespannt, was du dir so einfallen lässt für nächste Woche.
Interessant, ja.
Okay. Frank, so, ach, wir sind ja, eigentlich haben wir noch 10 Minuten, aber wir können ja mal trotzdem schon mal über unsere Forschung. erstmal kurz die heiße Kartoffel aus dem Mund nehmen. Moment. Ja. Wow. Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen noch vorschlagen, was sie mal wieder schauen können nächste Woche?
Ich weiß, du bist kein Fan davon, aber Bad Boys. Ich mag Bad Boys sehr gerne, aus den 90ern, den ersten Teil. Du hast das letztens sehr negativ behaftet, hast du mit mir darüber geredet. Ich bin da sehr enttäuscht von dir.
Stimmt überhaupt nicht.
Ich bin ja auch schon auf Letterboxd mit deinen Folgen, deswegen.
Das stimmt überhaupt nicht. What the fuck?
Nein, wir hatten letztens hast du gemeint, hatten wir irgendwie in der letzten Folge hatten wir noch, glaube ich, kurz drüber geredet. Aber das hatte einen anderen Zusammenhang. Ist ja auch vollkommen wurscht. Also ich mag Bad Boys, den ersten Teil. Ich mag so Thea Loeni, die halt da diese quasi Kronzeugin ja ist, von dem, weil ja, ja die Freundin von Will Smith quasi umgebracht wird in dem ersten Teil. Der ist noch ein bisschen ernst. Er hat natürlich seine quatschigen Momente. Ne? Diese ganzen Sprüche sind auch teilweise nicht mehr zeitgemäß. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist halt 90er. Ne?
Absolut, ja. Allein schon die Klamotten sind schon 90er.
Ja. Und aber die zwei haben einfach eine coole Dynamik. Ne? Ich mag halt Will Smith und Martin Lawrence in dem Film haben so eine schöne Dynamik zusammen auf. Das ist so ein richtig schöner Buddy-Action-Komödie irgendwie. Da habe ich einfach immer wieder Spaß bei, wenn ich den gucke. Ich gucke die alle paar Jahre mal wieder, mittlerweile alle drei sogar. Ja, es gibt viele, die mögen den zweiten mehr. Ich mag den ersten eigentlich mehr, weil er mir ein bisschen ernster ist. Der zweite ist halt Michael Bay alleine. Da merkt man halt, dass Michael Bay quasi irgendwann anfängt, ne, diese Transformers Nummer draus zu machen. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Es gibt ja diese ganzen Michael Bay Bruckheimer Filme, Actionfilme, die halt irgendwie zusammen, haben die echt gut Spaß gemacht. Also wenn die zwei zusammen Filme gemacht haben, war eigentlich immer, konntest du eigentlich immer von ausgehen, dass das ein guter Film wird. Und wenn du halt, als Michael Bay dann angefangen hat, alleine Sachen zu machen, da hast du dann gemerkt, okay, jetzt nimmt es so ein bisschen ab, so, weißt du? Also zumindest hatte ich immer das Gefühl.
Ja, Michael Bay geht halt nur auf die Optik, ne? Also der hat auch immer so seinen optischen Stil, den kann man nur mögen oder nicht mögen, aber er macht halt gefühlt nichts anderes, außer zu gucken, wie es aussieht. Es muss überall noch knallen, es muss überall explodieren, die Explosionen müssen immer so aussehen, ne? Und dem ist völlig egal, gefühlt völlig egal, was in diesem Film sonst noch passiert, außer eben die Optik.
Ja, und wenn du halt zum Beispiel The Rock ist ja auch Michael Bay und Bruckheimer zusammen.
Ne? Ja, The Rock war natürlich super, ja.
Sean Connery, Nicolas Cage, ein super starker Film. Aber ich glaube, wäre Michael Bay alleine da gewesen, wären die Charaktere einfach gar nicht so rausgekommen, wie sie es halt in dem Film dann nachher sind. Mhm. So, weißt du, also gerade, ich meine, Sean Connery, Ed Harris, Nicolas Cage, das sind halt alles sowieso, ne, Charaktere. Also wenn die irgendwo auftauchen, dann funktioniert das meistens. Aber es ist einfach schöner ausgearbeitet. Ne? Der eine ist so ein bisschen dieser Science-Nerd, der andere ist ein ehemaliger MI6-Agent. Und jetzt bin ich halt bei The Rock, ja, aber das funktioniert, finde ich, bei Bad Boys 1 auch noch mehr, dass diese Ernsthaftigkeit mit dieser Mischung aus ein bisschen dummem Schabernack und Action funktioniert halt für mich irgendwie besser. Bad Boys 2 macht Spaß, brauchen wir nicht reden, also das ist halt aber dann mehr Action, mehr Blödsinn, mehr Spaß. Und deswegen gefällt mir irgendwie der erste besser.
Ja, da kommen nicht so Schlag auf Schlag die dummen Sprüche von den beiden. Ne? Das ist genau, so genau. Der Unterschied, ja, das stimmt. Ja, warum nicht? Kann man sich mal wieder geben. So. Ist jetzt nicht unbedingt der Film, den ich mir ständig geben würde, wenn ich Bock auf Actionfilme habe. Ich finde, da gibt es anderes. Aber durchaus, finde ich, haben die Filme, gerade Bad Boys 1, so ein bisschen diese Buddy-Action nicht erfunden, aber auf jeden Fall definiert. Ja, also ja. Ich meine, klar, gab vorher noch Tango und Cash und sowas, das gab's alles schon. Und aber ich finde, dadurch ist so, hat sich das so ein bisschen viel mehr ausgearbeitet, so wie so Buddy-Action raus funktioniert. Ich meine, das hat man später dann bei Rush Hour noch gesehen, ne, wo es dann ja auch ähnlich funktioniert. Das ist so ein bisschen klamaukiger, ein bisschen, ging dann immer mehr in Richtung Komödie und weniger eben ernsthaft. Und ich glaube, das ist eine Änderung, die sich innerhalb des Genres oder dieses Settings quasi verändert hat. Ja. Also nicht nur unbedingt, dass es nur bei Bad Boys so ist, sondern generell diese Buddy-Action, die ja auch Lethal Weapon zum Beispiel waren, die wurden ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal, lustiger. Die waren ja eher viel ernster im ersten Teil und im vierten Teil war es ja dann auch schon viel, viel klamaukiger. Ne? Ja, aber warum nicht? Also kann man sich wirklich mal geben. So, während wir darüber geredet haben, sind uns drei weitere Filme untergekommen, die ich eher empfehlen würde. Aber hey!
The Rock.
Ja, The Rock, Lethal Weapon, Film, ja. Ne, kann man auch mal wieder gucken.
Lethal Weapon, ja, die war ich nie so ein Riesenfan von. Ja, also ich sag mal, meine Go-To-Action-Komödie ist halt einfach immer True Lies. Das wird, sag mal, wenn man wirklich rein Action-Komödie geht, dann wird es auch, glaube ich, nichts Besseres geben.
Ja, True Lies ist auch wirklich, also, ja, stark. Episch, ja. Gut, meine Empfehlung geht in die völlig andere Richtung. Meine Empfehlung ist Her. Also, wie sie. Mit Joaquin Phoenix? Ist es Joaquin Phoenix?
Genau, ja. Genau.
Joaquin Phoenix und als Stimme ist es Scarlett Johansson. Es geht darum, dass eine KI erfunden wird, die wirklich menschliche Emotionen erstmal scheinbar simuliert und die für Leute sind, die einfach einsam sind und die können sich die halt wie so ein Amazon Echo oder sowas, haben die sich das halt aufs Handy und auf alle technischen Geräte, das spielt also in der nahen Zukunft, können die sich das holen und sprechen mit dieser KI wirklich. Und er, also Joaquin Phoenix, baut halt eine tiefe Beziehung zu dieser KI auf und die KI scheinbar auch eine tiefe Beziehung zu ihm zurück. Und das ist ein Drama, durchaus, vielleicht sogar ein Liebesdrama, hat aber gleichzeitig auch ein bisschen was von einer Folge Black Mirror in Light. Also es hat nicht so diesen bösen Ausgang wie eine Black Mirror-Folge, aber durchaus so dieser Blick in die Zukunft, was mal passieren könnte oder wie es mal sein könnte, hat ein, finde ich, relativ überraschendes Ende. Also generell so, wie sich das weiterentwickelt. Hat mich recht kalt erwischt und es ist einer dieser Filme, für die sollte man sich auf jeden Fall ein paar Taschentücher zurechtlegen. Das ist ein Film, der einen schon berühren kann. Also wenn man offen für sowas ist, für so ein bisschen dramatischere Filme und ein bisschen dramatischere Szenen, ist das durchaus ein sehr, sehr ergreifender Film, aber ein sehr schöner Film. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe erst überlegt, ob ich den oder auch mit Scarlett Johansson Lost in Translation empfehle, aber ich mag Her dann doch ein bisschen lieber als Lost in Translation. Auch wenn bei Her nicht Dings mitspielt, Bill fucking Murray. Aber mir hat der Film sehr gut gefallen und ich muss sagen, ich habe echt auch ein Kloß im Hals gehabt. Gerade am Ende hatte ich doch einen ziemlichen Kloß im Hals.
Ja, es ist so ein Film, der einen so auf eine emotionale Reise mitnimmt. Ne? Und gerade, ich sag mal, Singles können, glaube ich, verstehen, dass man sich halt in Momenten der Einsamkeit dann irgendwo mit sowas dass er in dem Moment, wo er einsam ist, sich damit so beschäftigt, kann man irgendwo nachvollziehen. Weißt du, was ich meine? So gerade so als Single-Person habe ich so das Gefühl gehabt, da gibt dir jemand irgendwas, was du halt die ganze Zeit suchst. Ne? Und er ist ja wirklich sehr, sehr einsam und traurig. Ne? Und ich meine, es gibt ja noch viel weirdere Typen in dem Film, die ganz andere Sachen mit der KI dann machen. Aber ich fand das halt auch, gerade auch die deutsche Synchronstimme von Scarlett Johansson ist halt auch so berührend, weil die halt auch einfach so eine sanfte Stimme hat. Und die halt einfach so emotional mit ihm redet. Und das macht das Ganze halt einfach dieses Immersive, sag ich mal, einfach noch krasser für einen.
Ja.
Weil du halt einfach das mitfühlst, ohne das vielleicht zu wollen, aber du fühlst halt einfach mit ihm mit. Ne, du leidest so ein bisschen mit ihm mit und dann fühlst du mit ihm mit. Und diese ganze Emotionsreise, die er halt da geht, finde ich, die hat mich damals auch total mitgenommen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das mal irgendwie so packt, weil das eigentlich so ein Thema ist, was mich überhaupt nicht interessieren würde. So, ne? Aber man kann es ihnen irgendwie nachvollziehen. So, weißt
es
du?
Ist halt ein Ausnahmefilm. Es ist nicht einfach nur eine Romanze oder sowas, sondern es ist schon durch das Setting alleine, durch dieses KI-Setting, das ja noch mal ein bisschen über eine reine Romanze hinausgeht, ist es einfach nochmal was anderes. Und das ist etwas, was mich auch doll gepackt hat, weil ich halt mir auch so im Privaten, einfach im Kopf öfter mal so Gedanken mache über, wie weit geht das mit der KI? Was ist, also nicht das, was wir heute als KI bezeichnen, das ist im Endeffekt ja alles nur Deep Learning und Big Data, sondern wirklich, wenn es eine richtige KI, eine richtig künstliche Intelligenz ist, wie weit geht das? Wohin kann das führen und wie, in Anführungsstrichen, fühlt sich diese KI, wenn das eine echte KI ist? Und auch das wird in diesem Film zum Teil behandelt. Und auch das hat mich total berührt, eben einfach, wie dieses Schicksal dieser KI am Endeffekt aussieht. Und das beides zusammen mit dem, was du gerade geschildert hast, mit diesem Einsamkeitsgefühl und diesem nachvollziehbaren emotionalen Reise, das hat mich auf eine Weise abgeholt, wie es halt selten irgendwelche romantischen Filme machen. Weil ich einfach auch eigentlich niemand bin, der sich romantische Filme gerne anguckt. Ich bin jemand, der gerne mal so Animes, so Slice of Life nennt sich das, Animes anguckt, die halt eher, ich nenne mal, utopische Einblicke in ein normales Leben sind, gucke ich schon ganz gerne mal so, wenn ich gerade in Stimmung dafür bin. Aber so reine Romanzen ist gar nicht meins. Aber der Film hat eben durch diese, ich nenne es mal Science-Fiction, eher Science als Fiction, Komponente einfach nochmal diese extra Ebene, die damit reinfällt. Und das hat mich halt einfach abgeholt. Und dadurch war ich da drin gefangen. Also der Film hat mich sehr, sehr berührt. Ich glaube, das Einzige, was mich mehr gebrochen hat, war das Ende von La La Land. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
Ja, das ist auch nicht, absolut nicht mein Film gewesen. Ich weiß nicht, den habe ich dreimal angefangen. Damit kann ich nichts anfangen.
Also leider. Mich hat er total fertig gemacht, der Film. Also ich habe den geliebt. Ich mochte den wirklich gerne, La La Land. Aber der hat mich am Ende, das Ende war, also da saß ich wirklich und ich habe geheult. Und ich habe wirklich geheult, muss zugeben. Also das war, der hat mich richtig, richtig, richtig gebrochen. Ja, das war mein Tipp. Her ist ein guter Film. Kann man sich, hat er nicht sogar einen Oscar bekommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber den kann man sich auf jeden Fall mal wieder geben, wenn man eben Interesse an so einem Film hat. Aber damit haben du und ich ja mit unseren Tipps völlig unterschiedliche Richtungen.
Ja, aber es ist ja auch mal, weißt du, ich finde das ja auch, ich habe ja immer sehr viele ernste Filme gehabt und natürlich auch, man hat auch dann irgendwelche großen Klassiker, die, ja, wo man auch weiß, dass man da irgendwie was empfehlen kann. Oder du hast auch mal einen Film, wo du sagst, das war einer, der so ein bisschen unter Radar gelaufen ist, wo du aber weißt, dass der bei vielen ankommt. Aber ich finde halt auch gerade sowas, ne, man muss auch mal irgendwie eine Mischung haben, ne? Sowas Emotionales, aber auch mal irgendwas, wo man einfach gar kein Hirn dafür einsetzen muss oder Herz.
Ja, ja, na klar.
Und ich glaube, die Kombination an sich ist immer ganz schön. Es ist auch immer schwer, weil ja alle Geschmäcker verschieden sind. Ne? Wie du sagst, zum Beispiel La La Land ist bei dir was, was dich mitgenommen hat, was mich zum Beispiel wieder völlig kalt lässt, ja. Mhm. Und das finde ich halt auch das Schöne an der Welt der Filme, dass man einfach mal sagen kann, man hat ein Riesenportfolio und für jeden ist irgendwas dabei.
Das stimmt, ja.
Für die einen ist es der neueste Marvel-Film, der jetzt zum 100. Mal das Gleiche zeigt, aber trotzdem freut er sich wie ein kleines Kind, ja, darauf. Für uns ist es dann schon wieder eher so ein Dämpfer, aber da gibt es halt andere Filme. The Whale ist der übrigens, der als nächstes auf meiner Liste ist, den werde ich mir jetzt irgendwann die Tage reingucken. Mhm. Und dann, da bin ich mal sehr gespannt, was mich da nächste Folge drüber erzählen kann.
Ja, bin ich gespannt, was du sagst. Ja, ich finde es halt auch einfach immer wieder spannend, wenn man mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausguckt, ne? Also eben auch so wie bei so romantischen Filmen wie im Her, was halt im Endeffekt ja eigentlich gar nicht mein Genre ist. Und wenn ich da mal so ein bisschen plötzlich in diese, meine Comfortzone verlasse, kriegt man halt völlig mal ein ganz anderes Gefühl für etwas, ne? Und das finde ich ganz schön. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir demnächst Arthouse-Filme angucke, das ist dann mir doch schon ein bisschen zu viel. Lieber so mit halben Schritten mich dann vielleicht ein paar neuen Genres nähern. Aber wenn man so mal so ein bisschen was Neues erfährt, und deswegen gibt's ja auch die Tipps, die du und ich hier am Ende immer sagen, da kann man mal sich einfach Inspiration holen und einfach sagen, okay, dann gucke ich mir jetzt einfach diesen Film an, wenn die beiden das empfehlen. Und dann hat man vielleicht auch mal so ein paar neue Erfahrungen, die man reingucken kann. Und wir haben ja wirklich sehr unterschiedliche Filme bisher schon empfohlen.
Ja, ja, absolut. Und ich sage ja, wie du es halt auch selbst sagst, ne, mir muss es manchmal auch irgendwie gesagt werden, dass ich mir mal was anschauen muss oder soll, was ich mir so halt einfach nicht angucken würde. Weil ich zum Beispiel, hatten ja das letztens, wo, wenn du ein Cover siehst von irgendeinem Film und das spricht dich nicht an. Mhm. Und Monate oder Jahre später fängt einer an und sagt, ah, aber der Film ist so gut, den musst du dir angucken. Dann guckst du dir den an und dann ärgerst du dich, dass du nicht vorher geschaut hast. Ja. So Sachen gibt es halt auch. Ne? Und manchmal braucht man so diesen kleinen Schubser in eine Richtung. Ne?
Richtig, richtig. Ich werde mir jetzt die Tage wahrscheinlich noch mal den Dungeons & Dragons Film angucken. Ich bin ja gerade voll im Dungeons & Dragons Fieber, weil ich gerade Baldur's Gate 3 spiele. Kurz mit auf den Karten spielen hier. Aber ich habe auch irgendwie total Lust wieder auf den Film. Der hat mir ja so gut gefallen. Dir ja auch damals im Kino. Und der ist halt immer noch nicht im freien Stream, deswegen leihe ich mir den jetzt einfach. Mal gucken, wie teuer er ist zum Kaufen. Vielleicht kaufe ich ihn mir auch, aber ich habe übrigens ganz kurz zum Ende noch mal gehört, eine kleine News. Ich habe gehört, dass eigentlich jetzt zum Weihnachtsgeschäft schon der neue Ghostbusters hätte rauskommen sollen. Also der Nachfolger von Afterlife oder Legacy. Und der wurde aber wegen des Streiks auch verschoben auf Sommer nächsten Jahres irgendwann. Ich glaube Juni, Mai, Juni, so in die Richtung. Und ich wusste gar nicht, dass der schon kommen soll. Also, dass er schon in the making war und dass er überhaupt schon fertig war und so. Das hat mich völlig irritiert. Aber der sollte jetzt November, Dezember, so in die Richtung 2023 rauskommen.
Okay, nee, wusste ich jetzt auch nicht.
Aber der Legacy taucht demnächst auf Netflix kommen. Jetzt im Laufe von August kommt der auf Netflix. Und dann kann man sich den auch mal wieder geben. Hab ich Bock drauf.
Wäre ein großer Ghostbusters-Fan. Und natürlich den Tipp, den ich dir ja schon per Nachricht geschickt habe. Slotherhouse.
Slotherhouse.
Dieser Name ist einfach, ja, einfach, ja, dass sich jemand denkt, einen Horror-Splatter-Film zu machen mit einem Faultier.
Ach, Frank, ich sag nur Rubber.
Rubber, hallo? Rubber ist ein absolutes Meisterwerk. Allein die Anfangsszene, wie ein Auto die ganze Zeit in die Kamera fährt. Diese Kameraeinstellung, dieser Aufbau von Spannung. Und dann steigt einer aus und sagt, reine Willkür. Es ist so gut. Ich liebe es.
Fassen wir zusammen.
Besser als Mars Attack.
Also, ich kenne mindestens eine weibliche Person, die mit mir in meinem Haushalt wohnt, die dir widersprechen würde. Also, Rubber hat uns völlig verstört und ahnungslos zurückgelassen. Und sagen wir, halten wir einfach fest, Rubber ist für dich, was für mich Mars Attack ist.
Rubber ist, das ist
ein missverstandenes Meisterwerk.
Das ist eine andere Ebene, ja.
Das ist wirklich eine ganz, danach ist man auch in einer ganz anderen Existenzebene, wenn man den gesehen hat,
ja,
im Film.
Ja, ja,
aber weil du sagtest, so, dass sich jemand gedacht hat, aus einem Faultier einen Splatter-Horrorfilm zu machen, ja, ja, kann man aus einem Reifen auch machen, offensichtlich.
Ja, aber nur, wenn er vibriert.
Ja, und es ist ja auch ein Fingerzeig auf den Verfall der Gesellschaft.
Ja, er möchte einfach nur ausgewuchtet werden, damit er ruhig laufen kann.
Dass das natürlich dein Film ist, hätte ich mir auch denken können bei deinem Beruf.
Diese Tiefe dahinter, verstehst du?
Ja, der Reifen hat halt einfach sehr viel Profil, ne?
Diese Ebene ist dir verschlossen, weißt du, das ist das Problem.
Ja, ja, dass es seit deinem Beruf natürlich dein Lieblingsfilm ist.
Die ganzen Lagen, die dieser Reifen ja hat, ne, das Gewebe, alles, diese Stahlgürtel, es ist innerlich zerrissen.
Also ich finde, die Figur Rubber hat einfach nicht genug Profil gehabt für den Reifen, deswegen.
Ja, das mag sein, ja. Aber auch das ist einfach nur Sozialkritik gewesen.
Ja, stimmt. Vielleicht ist er einfach schon über seine Zeit abgelaufen.
Die Mehrwertsteuer ist quasi schon runtergefahren von dem Reifen.
Ja, er ist einfach schon abgenutzt. Ja. Das Leben hat ihn abgenutzt. Deswegen, wie auch Rubber, werden wir am Ende alle profillose, ausgewuchtete.
Ja, und da brauchst du dich nicht wundern, dass so ein Reifen mal durchdreht. Das ist so. Ja,
ja, aber auch
schön.
Ja. Mit diesen ermunternden Worten verabschieden wir uns mal für heute. Lieber, bevor es dir noch ganz ausartet. Frank, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Schön, dass du wieder da warst.
Vielen Dank dir.
Danke auch. Und wir hören uns dann in einer oder in spätestens zwei Wochen wieder.
Yes, Sir.
Mal gucken, wie viele Filme wir dann bis dann schaffen. Aber diesmal habe ich ja keinen Urlaub. Mal gucken, ob ich dann alle schaffe. Aber bis dahin wünsche ich allen Zuhörenden noch eine wunderbare Zeit.
Ich ebenfalls. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.